Willkommen auf der EduCouch, dem Podcast über Bildung und Digitalität. Diesmal in Kooperation mit Cornelsen erkunden wir gemeinsam das Thema künstliche Intelligenz in der Bildung. Und es wird, vorsichtig formuliert, fundamental. Wir begeben uns auf eine rasante Reise in die Zukunft. Oder zumindest in das, was wir gerade im Moment noch für die Zukunft halten. Seid dabei, wenn wir das Unerwartete erwarten. Kommt mit auf unsere Entdeckerreise. Und los geht's.
Herzlich willkommen auf der EduCouch. Heute mit einem Gast, den ich bereits seit ein paar Jahren kenne und auch sehr zu schätzen gelernt habe, weil er ein umfassendes und profundes Wissen zum Thema Bildung im weitesten Sinne verfügt. Derzeit leitet er am Institut für Wissensmedien in Tübingen den Bereich Sprache und KI in der Bildung. Herzlich willkommen, Professor Detmar Meures.
Hallo Florian, ich freue mich, dass wir hier zusammen das Thema besprechen können.
Du bist ja vom Herkommen Computerlinguist und hast somit auch die gesamte Entwicklung intelligenter Computersysteme über Jahrzehnte hinweg verfolgt. Also du bist einer der wenigen echten Profis in diesem Bereich. Und darum darf ich dir auch zum Einstieg mal eine völlig naiv verkürzte Frage stellen. KI in der Schule, gut oder schlecht?
Es hat Potenzial. Also es ist tatsächlich eine schwierige Frage, weil es eben gerade durch die Unterschiedlichkeit der möglichen Unterstützung, die sich ergeben können, aber nicht müssen, eigentlich viel Möglichkeiten, viel Potenzial für die Schulpraxis auch bietet. Es gibt seit Jahren Forschung dazu. Die Gefahr ist, warum man natürlich auch Nein sagen kann, ist, es fällt nicht vom Himmel. Es ist also nicht so, dass dieser heute teilweise vertretene Glaube, KI kommt und jetzt werden alle Probleme damit adressiert. ChatGPT kann das doch alles. Die Antwort darauf ist ganz klar, nein. ChatGPT kann erstmal nichts und das wird nicht dadurch gelöst, dass man sagt, ach, dann lernen halt zu prompten, sondern man muss sich schon ganz konkret fragen, welche Herausforderungen will ich eigentlich adressieren? Wo will ich Technologie einsetzen? Wo unterstützt die mich als Lehrkraft? Wo unterstützt die Lernenden? Und ich glaube, da ist die Antwort dann ganz klar, ja, da kann sie was bewirken. Aber es ist eben nur ein Werkzeug und man muss sehen, was man damit macht.
Ich möchte jetzt mal ganz kurz in eine radikale Utopie-Dystopie-Welt abtauchen und frage mal ganz radikal nach. Was ist das dystopischste KI-Schulszenario, das du dir persönlich überhaupt vorstellen kannst? Lass mal alles raus, keine Details, nur das Düstereste vom Düsteren. Welche Akteure könnten da was mit schulischer Bildung anstellen und welche Folge hätte das für die Beteiligten im negativsten Sinn?
Also ich glaube, wo wir sehr aufpassen müssen, ist eine Reduktion von Bildungszielen auf triviale Konzepte wie zum Beispiel Sprachenlernen brauchen wir doch nicht mehr, wir haben doch Übersetzungssysteme. Als ob es beim Sprechen in einer Sprache nur darum geht, Informationen zu übermitteln und dann ist der Code doch egal, Hauptsache du kriegst die Informationen rüber. Da sehe ich eine große Gefahr, dass die Wertigkeit von sowas wie Kommunikationsmittel, Sprache und warum wir Sprachen beibringen, Fremdsprachen beibringen, dass das dramatisch reduziert wird, dadurch, dass man eben denkt, durch die technische Machbarkeit von Übersetzung brauchen wir das nicht mehr. Das halte ich für einen dramatischen Irrsinn, der da vertreten wird. Wir müssen also, die Dystopie lässt sich dann nur vermeiden, wenn wir die Wertigkeit dessen, was wir eigentlich haben, was wir zwischen Menschen für selbstverständlich sehen, dann auch offensiv darauf hinweisen, was da eigentlich passiert. Ganze Soziolinguistik sagt ja zum Beispiel, wenn ich Sprache verwende, drücke ich sehr viel über mich aus. Identität, kulturelle, gerade wenn wir alle Nationalismus überall, aber wir vertreten nicht mehr dann das eigentlich Positive, nämlich wer wir sind. Das ist also eigentlich eine Verkürzung, die dramatisch ist und sehr gefährlich. Und ich denke, das ist für mich die Dystopie, dass die Technik dazu verführt, dass wir Dinge reduzieren und die Wertigkeit dessen und die Vielschichtigkeit dessen, was wir in der Bildung eigentlich hatten und haben, dadurch verlieren. Und das hieße jetzt in deiner Frage mit radikale Dystopie, das ist im Grunde genommen, wir schaffen Schule ab, jeder sitzt vorm Computer und schaut noch selber zu Hause, dass er oder sie das wichtige Material eingetrichtert kriegt. Das ist dann im Grunde genommen Nürnberger Trichter auf digital. Und das ist fatal. Also ich ganz, um aber klar zu sagen, das ist nicht das Resultat der digitalen Technik, sondern es ist eine Verwendung von digitalen Methoden, die wir können die Dinge gestalten und die müssen wir ganz klar anders gestalten. Und wir müssen sie nutzen, Technik, um eben die Menschen zu unterstützen bei den Dingen, die wiederkehrend sind, benoten, Rückmeldung geben auf individueller Ebene. Das kann man nicht in allen Bereichen. Aktuell wird das nicht geleistet. Wir können also Technik und sollten Technik so gestalten, dass sie die Menschen unterstützen, dass sie die Inhalte reduzieren und die Kontexte desozialisieren. Also Computer sollten sicherlich nicht die Lehrkräfte ersetzen, das wäre das Fatalste. Sie müssen die Lehrkräfte befähigen, das, was sie besonders gut können, mehr Zeit darauf bringen zu können.
Ich frage trotzdem an der Stelle nochmal ganz explizit nach. Jetzt haben wir so die Dystopie beschrieben. Was ist das utopischste Setting, das dir dazu einfällt? Also das extreme Gegenteil dessen, was gerade beschrieben ist. Wenn du die Augen zumachst und einen Klassenraum, vielleicht ist es auch gar kein Klassenraum mehr, dir vorstellst, was könnte KI beflügeln in einem Lernprozess, in einem Klassenzimmer, dass alles sehr, sehr, sehr viel besser wird, als es gerade ist. Kannst du dir das auch vorstellen?
Ja, das kann ich mir sehr gut. Das ist ja das, woran wir arbeiten. Also ich denke, was man sich klar machen muss, ist, die Welt wird dann besser, wenn wir einerseits den Ist-Zustand gut analysieren, welche Probleme haben wir, und dann überlegen, was wäre denn eigentlich möglich. Und im Moment ist es eigentlich seit Anfang von Schulen, seit es Schulen gibt, gibt es immer die altershomogenen Klassen, und da ist die Idee, naja, Kinder, die gleich alt sind, können wir gleich unterrichten quasi. Gleiche curricularen Vorgaben, also Bildungspläne und so weiter. Und das ist eben ja, in Teilen gescheitert. Kinder sind sehr unterschiedlich, kognitiv, motivational, Unterstützung vom Elternhaus, fachlichen Interessen, Lebensweltbezug. Ich glaube, dass meine Utopie mit dem Einsatz von Technologie es ermöglichen kann, mehr von diesen Unterschieden zu berücksichtigen. Und das kann eine Lehrkraft vor 27, 28, 30 Kindern, kann das im Moment nicht leisten. Und sehr viel Zeit der Lehrkraft geht auch auf relativ stupide administrative Tätigkeiten, wie zum Beispiel Dinge benoten. Man schreibt viel in Rot an den Rand, was dann doch nicht gelesen wird, weil es zwei Wochen später dann zum Beispiel erst zum Schüler kommt, der Schüler, Schülerin weiß gar nicht mehr, was sie damals eigentlich gemacht hat. Dann haben wir gedacht, ja, es ist eine 2, ist okay.
Gibt es in deiner Utopie noch Noten?
Ja, nee, genau, das ist eben der Punkt. Es gibt eben diese Art von Beschäftigung, können wir ersetzen. Diese Art von, was ich ja, stupid ist der falsche Begriff eigentlich, diese mechanische oder reduktionistische Arbeit. Und wir können das, solche Arten von, nicht die Benotung, aber was wir brauchen ist, ich muss, zu bekommen, was mir beim Lernen weiterhilft als Lerner jetzt, brauche ich die richtigen Inhaltsstoffe. Und insofern, wenn mir jemand, man sollte nicht sagen, du kannst das ja schon, du musst das nicht mehr machen, sondern ganz die Frage, welche Konzepte, welche Arten von Nutzung von Kompetenzen habe ich schon wie ausgeprägt, und dann sollte ich gerade da, wo ich die noch nicht habe, gefördert werden. Und das geht also nicht um Noten, sondern es geht um Diagnostik als Unterstützung oder als Hilfe bei der Auswahl der Lernpfade. Mhm. Lernpfade ist sowohl, was mache ich, als auch, wie werde ich dabei unterstützt, zum Beispiel durch Rückmeldung, Feedback. Und Noten werden im Moment einerseits, das heißt ja häufig, ich habe dir mal die 3 gegeben, das soll dich motivieren, in Zukunft besser zu sein. Das ist halt viel zu krude. Diese Art Noten wird es nicht mehr geben, aber es wird auf alle Fälle eine Rückmeldung geben, weiterhin, die der Gestalt ist, dass ich, wenn ich was noch nicht kann, differenziert geschaut wird, was ist denn da das Schwierige für mich dran, und das dann eben geschaut wird, um mal ganz konkret zu machen, hier, ich soll als Kind in 7. Klasse, soll Fragen lernen. Fragen funktional ganz wichtig, wenn ich nicht fragen kann auf Englisch, kann ich kaum was machen in der Kommunikation. Okay, aber Fragen, naja, da gibt es halt verschiedene W-Wörter, Fragepronomen, ich muss rausfinden, was sind Subjekte, weil die Wörter in der Reihenfolge sind, eben Wortstellung ist anders. Warum brauche ich dieses komische Do oder Have oder so, also Auxiliare, und ich muss also ganz viele Teilkomponenten lernen, nicht lernen, ich muss die kennenlernen, ich muss die unterscheiden können, um dann die Funktion von Fragen, ich möchte Dinge erfragen, erreichen zu können. Und da sieht man ganz klar, wenn jemand mir genau dann nachher dann den Tipp gibt, ach übrigens, hey, da, tu doch nochmal du rein, das brauchst du da bei den Vollverben, ist wichtig. Oder wie auch immer mit einem Beispiel. Dann kann ich in weniger Aufwand das Gleiche erreichen. Und das Schöne daran ist auch, wenn ich zum Beispiel im Moment eine schlechte Deutschnote habe, dann werde ich auch im Fach Wirtschaft, WBS zum Beispiel in Baden-Württemberg, werde ich nicht so gut abschneiden. Das können wir zeigen. Ist hochkorreliert. Deutschnote und WBS-Note. Aber wenn ich jetzt solche adaptiven Unterstützung habe, dann kann ich tatsächlich durch diese Diagnose auch eben vielfältige Aufgaben einem Schüler, einer Schülerin geben. Und mit diesen vielfältigeren Aufgaben können eben mehr Kinder, auch die mit schlechten Deutschnoten, dann besser im Fach Wirtschaft diese Inhalte erarbeiten. Und das ist eben schon eine Utopie. Nicht die Benotung, sondern die Nutzung von Diagnose zur Befähigung auf den Lernpfaden.
Sehr gut. Gibt es deiner Meinung nach bereits heute, also wenn man jetzt auf so eine Bildungsmesse geht, da ist quasi an jedem Stand, an dem man heute ankommt, steht irgendwas mit KI dran, also sozusagen hier das neue Lernen mit KI. Gibt es deiner Meinung nach heute schon Anwendungen in Schule, die das, was du gerade beschrieben hast, zumindest in Teilen oder in Ansätzen auch schon gut können? Ich muss jetzt da keine Namen nennen, aber gibt es da schon was?
Also es ist schwierig, weil die Frage ist, gut können für wen? Wenn ich also auf die Didakta oder irgendwo hingehe und ich schaue mir was an, wäre meine Hoffnung, dass man einerseits so schön entdecken will, was gibt es denn so, andererseits auch durchaus ein Bewusstsein dafür hat, was will ich eigentlich damit leisten? Und genauso wie man früher nicht irgendwie zur Zeit von Gutenberg gesagt hätte, oh, es gibt jetzt Bücher, sind Bücher für was gut? Da hätte man ganz klar gefragt, welche Inhalte möchtest du denn mit diesen Büchern eigentlich rüberbringen?
Genau, meine Frage bezog sich auf diese individualisierten Helfer, die du gerade vorher beschrieben hast in deiner Utopie.
Ja.
Gibt es in diese Richtung schon sinnvolle Anwendungen?
Also im Moment ist es nicht der Fall, dass ich dazu raten würde, geh auf die Webseite, such nach adaptiver individueller Hilfe und mach da mal eine Subscription zu diesem Service und zu glauben, dass die können, was sie behaupten, dass sie können.
Aha.
Man muss ganz klar festhalten, im Moment wird unter dem Label KI und Adaptivität und individuelle Förderung größtenteils etwas verkauft, was gelogen ist. Es ist nicht der Fall, dass diese Systeme, zum Beispiel die Einschätzung von Texten nach Lesbarkeitslevel, nach CEFR, das ist ein Forschungsthema, haben wir auch Jahre drüber gearbeitet. Es gibt Ansätze, wo man schrittweise sich dem annähern kann. Die Behauptung, es gibt im Moment einen sehr schönen Überblicksartikel auch dazu, wo gezeigt wird, dass die aktuellen Large Language Models es systematisch nicht können. Aber das Traurige ist ja, wenn man dann darauf hinweist, auch letztlich in LinkedIn gab es dann eine Diskussion, dann haben wir gesagt, ja, hier, schaut doch mal an, das tut nicht. Und da hieß es, ach, die Lehrer können es ja auch nicht. Und das ist eben eine Art von Werbung, die ich sehr gefährlich finde, dass Produkte verkauft werden mit der Behauptung, dass es was kann, dass dann darauf hingewiesen wird, dass dieses Können ja auch von den Menschen als Goldstandard ist ja auch nicht so gut, dann ist in Ordnung, wenn es das nicht so richtig kann. Und ich glaube, wir müssen viel stärker dahin, dass wir uns fragen, für das, was ich im Moment machen will. Ich will auch nicht sagen, nutz kein Werkzeug. Zum Beispiel deshalb frage ich, für was denn? Eine Lehrkraft, die aktuell im Moment mit generativen KI-Anwendungen von den ganzen Modellen, es gibt ja zig Applikationen mittlerweile, bekannt ist ChatGPT. Wenn die das nutzt und sich zum Beispiel Paraphrasierungen oder Aufgabenbeispiele generieren lässt, statt früher hätte sie zum Beispiel nachgeschaut in dem Lehrwerk, ach, ich habe da noch eine alte Kopie von dem und dem Lehrwerk, schaut man mal rein, dann ist es natürlich legitim und sinnvoll, generative KI dafür zu nutzen. Ich als Lehrkraft kann es dann auch bewerten, kann sagen, okay, das ändere ich noch ein bisschen. Es gibt viele tolle Anwendungen von KI aktuell. Wovor ich aber sehr warnen würde, ist genau den Punkt, wo du gerade darauf hingewiesen hast, zu glauben, dass wenn die sagen, wir machen adaptive Förderung möglich, da muss man dann schon mal nachfragen, auf was wird das denn eigentlich adaptiert? Inwiefern ist das validiert, dass das tatsächlich hier auf dem und dem Lesbarkeitslevel ist? Und normalerweise bei den aktuellen Produkten, die ich kenne, ist das nicht der Fall. Und es gibt auch durchaus Studien, die zeigen, ich nenne jetzt mal keine Namen, wir wollen ja nicht bashen, aber es ist so, dass die aktuelle Evaluation von dem, was angeboten wird, nicht aufzeigt, dass man sich darauf verlassen kann, dass das, was beworben wird, tatsächlich auch geliefert wird. Und deshalb als Lehrkraft finde ich das super. Das sind ja die Experten, die tun das ja im täglichen Leben auch. Die schauen ja auch ein Lehrwerk an und sagen, ach, das ist doch ein toller Text, den nehme ich jetzt. Das ist eine schöne Leseverstehensaufgabe und so weiter. Das finde ich, da sollte man sich ruhig inspirieren lassen. Und da gibt es ganz tolle, viele Anwendungen auch auf dem Web, die da im Moment gekommen sind, die Lehrkräfte unterstützen bei der Erzeugung zum Beispiel von Material, weil sie dann als Lehrkraft das dann ja auch bewerten können. Aber das den Schülern direkt in die Hand zu geben und zu sagen, hier mach mal, das ist im Moment halte ich für relativ verantwortungslos.
Glaubst du, dass es in naher Zukunft anders werden wird?
Ja, ich bin da eigentlich insofern optimistisch, als dass der Aufwand ist zwar sehr groß, aber auch die großen Player sind aufgewacht. Also die Länder haben ja neben endlosen Kämpfen über Digitalpakt 2 auch durchaus mit Mitteln zum Beispiel Digitalpakt 1 überlegt, wie können wir was unterstützen. Es gibt gute Programme, wie Sie kennen alle, was weiß ich, Rückenwind und so weiter. Es gibt also Programme, wo durchaus versucht wurde von großen Playern, also zum Beispiel Ländern und Bund, Dinge zu unterstützen. Und eins dieser Projekte, was im Moment angestoßen worden ist, nennt sich die Adaptive Intelligente Systeme, AIS, wird koordiniert vom FEU. Das ist eine Institution, wo alle Länder zusammenarbeiten. Das ist auch eben sehr schön zu sehen, dass da in dieser Art von Kooperation, diesen länderübergreifenden Vorhaben angegangen wird. Und da soll es dann ein Konsortium geben, was ein adaptives Intelligente, eine Plattform bietet, illustriert mit zwei Fächern, zwei Schulformen, zwei Jahrgangsstufen. Und die soll in 2 Jahren geschaffen werden von einem großen und dann auch wohl gut finanzierten Konsortium, sodass ich annehme, du fragst in der Zukunft, ja, es wird in 2 Jahren, wird es, glaube ich, eine Plattform geben, die mehr Grundfunktionalität zur Verfügung stellt, um dann sowas wie Adaptivität und individuelle Förderung systematischer anbieten zu können. Aber das geht eben in 2-stellige Millionenbeträge, diese Arten von Mitteln, die da reinfließen, die dafür notwendig sind. Und deshalb kann das ein Startup, ich verstehe das ja auch, nicht einfach so leisten. Aber es ist auch eben nicht legitim zu behaupten, dass man etwas leistet, was man nicht leistet. Ich denke, das wird aber durchaus kommen. Es gibt auch in Forschungsprototypen Dinge, die wir machen. Wir können Dinge aufzeigen, dass eben eine Förderung zum Beispiel der Wirtschaft, der Fähigkeit im Fach Wirtschaft, was man lernen kann als Schüler, Schülerin, das ist in unserem Allee-Projekt von der Herzstiftung finanziert, haben wir gezeigt, dass es diese Art von Förderung in einem Fach gibt, die eben Unterschiede zum Beispiel in der deutschen Note ausgleichen können. Es gibt diese Art von Ansätzen, aber in der Breite wird es sie erst geben können nach einer substanziellen Förderung. Die läuft zum Beispiel mit dem AIS-System, wird es ein Konsortium geben, was im Moment noch gesucht wird, was dann das bis Ende 26 zur Verfügung stellen wird.
Bin ich sehr gespannt, da wäre ich nicht ganz so positiv freudig wie du. Ich habe auch mal die Ausschreibung gelesen. Mal gucken, was dabei rauskommt.
Ja, das ist immer eine Möglichkeit. Es ist gut, dass Deutschland sich bewegt.
In der 9. Staffel will ich mal was Neues ausprobieren, und zwar zuerst mit dir, und zwar eine neue Kategorie in diesem Podcast, die heißt Widersprich mir. Also ich mache bewusst provokante Aussagen, die ich mir persönlich aber durchaus ganz gut plausibel herleiten kann, und du darfst mir dann zustimmen oder widersprechen, und du hast maximal 2 Sätze zur Begründung deiner Aussage. Okay? Aussage 1. Es hat überhaupt keinen Sinn mehr, eine Fremdsprache in der Schule zu lernen. KI-basierte Systeme können heute schon jede Form der Simultanübersetzung, die ich für Kommunikation in anderen Sprachen benötige.
Ja, würde ich dir, hatten wir eben ja gerade schon angesprochen, fundamental widersprechen, weil das genau diese Verkürzung ist. Sprachen lerne ich ja nur, um Inhalte rüberzubringen, aber mit Sprache drücken wir aus, wer wir sind, in welchen sozialen Kontexten wir sind, kulturelle Wertigkeit, und es gibt einen Begriff, der kennt Sapir-Whorf-Hypothese, kennen vielleicht manche, die Grenzen meiner Sprache sind die Grenzen meiner Welt. Wir denken auch, zumindest ein Teil unseres Denkens ist im Grunde genommen sprachlich basiert, propositional basiert. Sodass ganz klar ist, dass wenn ich die Basis beschränke, das war ein langer, schöner, eingebetteter Satz.
Wir lassen als einen Satz durchgehen.
Sodass ich dann, wenn ich die Sprache nicht mehr lerne, beschränke ich auch das, was ich denken kann. Also beides ist fatal, die Identität, kulturelle Verortung, als auch die Begrenzung des Denkbaren ist ein klares Resultat, wenn ich nicht die Sprachen mehr lerne und nutzen kann.
Es macht überhaupt keinen Sinn mehr, einen Schulabschluss zu machen, denn alle spannenden Tätigkeiten der Zukunft werden Kenntnisse benötigen, die man an keiner deutschen Schule lernen kann.
Das ist ein klarer Widerspruch, weil die Bildung, man muss ja nicht irgendwie gleich auf Humboldt immer und Humboldtsches Bildungsideal, aber das ist eine Verkürzung der Schulbildung auf das Vermitteln von Gebrauchsanweisungen. Es geht eben im Leben nicht darum, dass man in der Schule nicht darum, dass man eine klare Gebrauchsanweisung für so machst du das im Leben, so machst du das im Leben, sondern es ist eine Befähigung, mit einer sich ständig ändernden Welt umzugehen und dazu das Grundzeug zu haben. Und das ist genau, wenn ich jetzt jemanden beibringe, Auto zu fahren, dann kann ich ja auch nicht ihn oder sie für jede Situation beim Autofahren vorbereiten. Aber ich werde mal schauen, dass er mal eine Nachtfahrt macht. Ich werde mal schauen, dass er rückwärts einparken kann. Das heißt, also gewisse Grundfertigkeiten werde ich so beibringen, dass sie automatisiert sind. Und dann befähigt das jemanden hoffentlich auch in verschiedensten Situationen adäquat und wie er oder sie das will, zu reagieren. Schulbildung ist eben viel mehr als Gebrauchsanweisungsübermittlung.
Sollte sein.
Genau, sollte sein, genau. Daran können wir arbeiten.
Es ist völlig überflüssig, ein Fach an einer Universität zu studieren. Alle Inhalte und Kompetenzen lerne ich spätestens in wenigen Jahren im direkten Austausch mit meinem KI-Tutor.
Ja, das ist interessant. Also ich hätte gedacht, in dem Job, den ich mache, würde ich auch klar widersprechen, weil und da, du hast eben gerade zur Schule dann auch gesagt, ja, so wie sie sein sollte. Ich denke, bloß weil die Realität nicht immer so ist, wie sie, wie man sie gerne hätte, heißt das nicht, dass man das zurücklässt, was eigentlich wünschenswert ist. Also genau auch hier, eine Universität ist durch Bologna zwar stark in Mitleidenschaft gezogen worden und teilweise zu einer Credit Point Sale Agentur geworden, aber das heißt ja nicht, dass wir es nicht wieder verbessern können und dass wir den Freiraum, den wir haben, nicht nutzen an der Universität, um in einer Community of Scholars, also mit anderen Lernenden und Lehrenden, uns mit komplexen Themen zu beschäftigen. Das ist eben der Unterschied. Ich kann natürlich mit einem KI-Tutor interagieren, aber dadurch prägen sich keine sozialen Gruppen aus. Also warum gehe ich in eine Kneipe? Ja, nicht um dem Kneipenwirt zu sagen, ich hätte gern 3 Bier, sondern ich gehe in die Kneipe, um Leute kennenzulernen. Ich gehe in die Kneipe, um mich als soziales Wesen zu betätigen. Und Universitäten sind ein ganz zentraler Ort des sozialen Austausches, wo sich Gruppen bilden und Themen aushandeln und lernen, wie man komplexe Themen eben auch hinreichend komplex angeht und diskutiert und abwägt. So dass ich denke, ein KI-Tutor deckt nur die inhaltliche Ebene ab, aber nicht die Befähigung, sich mit der Komplexität von den meisten Themen an der Uni eben auseinanderzusetzen.
Letzte dieser Aussagen: Es macht überhaupt keinen Sinn mehr, ein Fachbuch zu lesen. Ich werfe die PDF in ChatGPT und stelle meine Fragen direkt an den Text.
Ja, da muss ich tatsächlich sagen, ich habe letztlich, weil da geht es ja jetzt nicht darum, wir ersetzen die Bücher, sondern wir übermitteln Aspekte, die kodiert sind in diesen Büchern, in unterschiedlichen Arten und Weisen. Und ich glaube daran, dass es sehr unterschiedliche Zugänge gibt. Und ich war letztlich ganz erstaunt, als ich ein System ausprobiert habe, und da kann man eben auch so einen Podcast generieren. Einerseits in schrecklich amerikanischen Stimmen und so überdreht. Aber es war schon pfiffig gemacht. Ich habe einen eigenen Artikel hochgeladen, wo ich beurteilen kann, was da drin steht. Gab es da so einen 10-Minuten Podcast drüber. Und das fand ich schon sehr lustig, dass da Dinge drin waren, die mich sehr erinnerten an auch Austausch zum Beispiel nach einer Konferenz mit Kollegen über diesen Artikel, wenn ich dann Vortrag gehalten habe. Also dass das durchaus, also das finde ich, würde ich nicht negativ sehen, sondern die Vielfältigkeit der Zugänge zu Informationen, zu Perspektivierung von Informationen, halte ich für eine große Errungenschaft. Und das ist ja eigentlich auch die Idee in unserer Gesellschaft. Man kann verschiedenste Dinge sagen in verschiedensten Arten und Weisen, und das ermöglicht unterschiedlichen Leuten Zugang und einen Austausch. Es ist ja nicht nur einseitig, sondern ein Austausch über diese Informationen. Also das finde ich durchaus sehr gewinnbringend, die Möglichkeit, die man heutzutage durch generative KI da hat.
Letzte Frage der EduCouch von heute. Wie immer die gleiche Frage. Welche Frage hättest du heute gerne beantwortet, die ich dir aber leider gar nicht gestellt habe?
Wichtig wäre in einem solchen prinzipiell ja öffentlichen Forum, sich der Verantwortung, also wenn du mich gefragt hättest, wer muss eigentlich welche Rolle hier übernehmen, damit das mal vorangeht. Dann hatte ich eben einerseits die Länder quasi gelobt, dass die mal kooperieren und überlegen, wie man mit länderübergreifenden Vorhaben Dinge, die komplex sind, angeht. Aber es gibt ja nicht nur die Länder, sondern auch zum Beispiel Lehrkräfte. Ich glaube, Lehrkräfte müssen sich viel bewusster dessen sein, wie komplex eigentlich ihre Tätigkeit ist und dazu stehen. Und nicht glauben, dass, wenn ich dann teilweise von Lehrkräften höre, ach, werden wir jetzt durch KI ersetzt. Das zeigt ein viel zu geringes Selbstbewusstsein der Komplexität der Tätigkeit, die da eigentlich geleistet wird. Und das kann und wird und sollte eine KI nicht auch nur versuchen zu übernehmen, sondern man muss tatsächlich die Dinge gestalten. Und das würde ich mir wünschen, dass Lehrkräfte sehen, ich nutze die Technik da, wo ich sie für hilfreich halte, und da, wo sie nicht hilfreich ist, eben nicht. Dieses hippe Nachlaufen nach der neuesten Technologie halte ich für sehr irritierend und eben auch nicht zielfördernd. Und wenn man dann jetzt schaut, die Schülerinnen, eigentlich das Gleiche, dass man nicht denkt, bloß weil ich jetzt Technik nutze, um ein Produkt zu liefern, ist das gut, weil dieses Skillskipping, was Florian Nuxoll so benannt hat, glaube ich, dass man durch Technik Dinge nicht mehr erwerben muss, weil man es ja eh automatisch generieren kann, führt dazu, dass ich es nicht kann. Und eigentlich ist viel der Aufgaben in der Schule ja nicht, der Lehrer ist nicht glücklich, wenn er nachher drei Essays zu Hause liegt oder 30 Aufsätze liegen hat, sondern der will das Aufsatzschreiben beibringen. Und insofern denke ich, hat jeder und jede von uns in dieser Transformation des Bildungssystems eine Rolle zu spielen, die wir viel aktiver angehen sollten. Man sollte sagen, was will ich, wo soll das hingehen und nicht, ach, die Technik macht das, ach, ich muss mich jetzt auch mit ChatGPT beschäftigen. Technik ist im Grunde genommen, who cares about AI? Also ich glaube, im Grunde genommen, es geht überhaupt nicht um die Technik, es geht darum, dass wir die Probleme adressieren, die wir haben. Und die sind groß. Heterogenität, wie kann man adaptiv besser fördern, unabhängig vom Elternhaus fördern. Wir haben große Probleme zu adressieren. Lasst uns angehen. Also ich denke, da ist viel mehr eigene Gestaltungswille gefragt und nicht mehr, wo kann ich im Supermarkt mir die richtige KI runterladen da
das
oder kaufen.
Das nehme ich als wunderbares Schlusswort. Lieber Detmar, ich bedanke mich fürs spannende Gespräch. Vielen Dank.
Ja, danke dir. Es war ein spannendes Thema und es gibt viel zu tun.
Alles klar.